Hi und schön, dass ihr dabei seid bei dieser Ausgabe von Kiez und Schnauze. Ich bin Felina Schmitz, eure Moderatorin, und zusammen mit euch werden wir in dieser Podcast-Reihe von Wir Berlin unsere Stadt aus den unterschiedlichsten Perspektiven kennenlernen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Aspekt, den wir hier jeden Tag sehen. Aber nehmen wir ihn auch wirklich wahr? Es geht nämlich um die Stadt im Wandel. Was zum Beispiel passiert auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel? Wie können wir so bauen, dass Mieten bezahlbar bleiben bzw. auch wieder werden? Und was sind das eigentlich immer für komische Projekte im Bergmann-Kiez? Grüne Punkte auf der Straße, Findlinge, Parklets, kaum sind sie da, sind sie auch schon wieder weg. Die Antworten darauf gibt's jetzt bei
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Stadt im Wandel, das ist der Titel dieser Folge. Und eigentlich ist es ja totaler Alltag bei uns, oder? Besonders in den Sommermonaten. Hier eine Baustelle, da eine Baustelle. Dann wird wieder irgendwas gesperrt, weil da was hinkommt. Ja, genau, ihr ahnt es. Eine Baustelle. Also, wie sollen wir denn da noch wissen, ob wir unser Berlin, unsere Heimat, auch morgen überhaupt noch richtig wiedererkennen können? Berlin verändert sich ja quasi sekündlich und bleibt dabei etwas ganz Besonderes. Das findet auch Berlinerin Jessie.
Ich mag an Berlin, dass es so viele verschiedene Kieze gibt. Also, wenn man zum Beispiel Lichterfelde oder sowas vergleicht, wo es sehr ruhig ist, mit Kreuzberg, wo dann doch irgendwie mehr los ist, und ja, das finde ich sehr cool.
Hat sie recht. Und warum das so ist und wie Berlin in Zukunft vielleicht aussehen wird, das bespreche ich mit meinen Gästen. Herzlich willkommen. Gudrun Sack, Architektin und seit 1. Mai 2021 in der Geschäftsführung der Tegel Projekt GmbH, also verantwortlich für die Gestaltung der Nachnutzung des ehemaligen Flughafens Tegel. Was für ein spannender Job.
Ja. Danke.
Außerdem ist mit dabei Christoph Kohl, Architekt und spezialisiert auf Stadtplanung und Städtebau, sind Sie ja auch noch.
Ich bezeichne mich halt gerne als Quartiersbauer. Insofern hat mir das Intro von der Hörerin
Jessie,
genau, die da vom Kiez gesprochen hat, das spricht mich sehr an, weil eben Berlin aus diesen berühmten Kiezen besteht, und hofft man, dass das so bleibt.
Das ist ja eins so der bekanntesten Merkmale, dass wir irgendwie vorweisen können, diese extrem ausgebildeten Kieze, die auch so wahnsinnig unterschiedlich sind. Dafür steht auf jeden Fall Berlin. Ist das die Sonderstellung der Stadt? Und wenn wir vielleicht da mal so ein bisschen historisch raufgucken, wie kann sich sowas entwickeln?
Ja, das ist sicher das ganz Besondere an Berlin. Ist ja nicht so, dass andere Städte nicht auch aus Stadtteilen bestehen, aber weil Berlin ja keine gewachsene Stadt ist, sondern eben durch einen großen Zusammenschluss von vielen kleineren Städtchen und Gemeinden vor gut 100 Jahren entstanden ist, haben sich eben diese ursprünglichen Ortskerne, Dorfkerne, Stadtkerne eben erhalten. Mhm. Und dass sich diese Kieze über jetzt gut 100 Jahre so authentisch erhalten haben, ist wirklich was ganz Besonderes. Also man lebt eigentlich in vielen Städten, wenn man so will.
Mhm. Ja, da sprechen Sie auf jeden Fall ja auch an auf die Entstehung 1. Oktober 1920 von Groß-Berlin.
Genau, Groß-Berlin,
also,
ja.
Das kleinere Berlin hat auf einmal sehr viele umliegende Dörfer eingemeindet und wurde damit ja zu einer riesengroßen Stadt. Einwohner sind nur noch London und New York zu der Zeit größer geworden, und nach der Ausbreitung an Quadratkilometern hat nur noch Los Angeles uns dann übertroffen.
Mhm. Ja, das sind jetzt zwei Problematiken, die da angesprochen werden. Mhm. Das Interessante an Berlin, an dem historischen Berlin, also vor gut 100 Jahren, haben hier eigentlich etliche 100.000 Bewohner mehr in Berlin gewohnt, auf einer deutlich kleineren Fläche. Also die Stadt war deutlich urbanistischer, städtischer und viel weniger siedlungsbreiiger, als sie heute ist. Und das ist so ein kleiner versteckter Vorwurf meinerseits an die Stadtentwicklung von Berlin.
Okay, und dann gibt es ja aber noch bei uns die Spezialität, dass wir eine zweigeteilte Stadt waren.
Stimmt, das ist auch der Grund, weswegen ich nach Berlin gekommen bin. Ich hatte unter Anführungszeichen heute das Vergnügen, zumindest noch ein ganzes Jahr innerhalb der Mauer gelebt zu haben. Das ist gar nicht mehr so vorstellbar und auch an die nächste Generation relativ schwer zu vermitteln. Also meine Kinder sind 18 und 20 und man hat eigentlich Mühe, das zu erklären, wie das war. Es war so, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, aber es war hochinteressant und eigentlich der Grund, weswegen ich als Ausländer, Südtiroler, also italienischer Staatsbürger, dann nach der Wende wiedergekommen bin.
Ja, also 9. November 89 der Mauerfall, 90 die Wiedervereinigung und seitdem ja auch vielleicht was Besonderes, sowas wie zwei Zoos in einer Stadt zu haben oder eben auch verschiedene Flughäfen in einer Ausführung, die halt auch Verschiedenes abdecken. Was aber auch dabei entstanden ist, finde ich sehr spannend, ist, dass Berlin trotzdem immer noch im Verhältnis wahnsinnig grün wirkt. Es gibt viele Grünanlagen, Parks, auch innerhalb der Straßen viele Bäume. Wenn ich mit Freunden, die aus dem Ausland zu Besuch sind oder so spreche, wird das auch viel angemerkt und gesagt, ach Mensch, hier sind aber viele Bäume, was ist denn hier los? Sind wir nicht mitten in der Stadt? Und genau das ist ja auch nochmal ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht für Berlin. Und genau an dieser Stelle ist ja auch spannend zu gucken, Grünflächen erhalten. Das ist ja ein Thema für Flughäfen und Flughafenreste sozusagen. Wenn wir uns Tempelhof angucken, das Tempelhofer Feld wird komplett als Grünfläche versucht zu erhalten, weil alle Berliner sagen, super, endlich haben wir noch einen Park mehr. Wie sieht denn das für Tegel aus? Das möchte ich jetzt gerne mal von Ihnen wissen, Gudrun Sack.
Ja, wir machen das in Tegel ganz ähnlich. Also da, wo gebaut wird, wird hochverdichtet gebaut. Und dafür haben wir einen riesigen Landschaftsraum, die Tegeler Stadtheide. Tolle Parks werden dort entstehen. Es wird auf der anderen Seite die Heidelandschaft belassen. Es wird viel Platz für Erholung, Sport und Freizeit geben. Und uns auch wichtig, wir werden auch die Tiere mit einbeziehen. Wir werden da, wo wir bauen, in Animal-Aided Design bauen. Das heißt, wir überlegen uns, wie die Häuser aussehen, damit sie auch für die Tiere, für die Vögel, für die Insekten sozusagen angenehm sind. Und wir werden sehr, sehr viel Grün auf dem ehemaligen Flughafen, der aber ja schon umgeben ist vom Wald, belassen.
Okay, das heißt, das klingt schon nach sehr vielen Plänen. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir haben uns auf den Straßen umgehört von Berlin, was sich denn Berlinerinnen und Berliner von diesem restlichen Flughafen-Tegel-Gelände überhaupt wünschen würden.
Ich habe es irgendwann mal gehört, gelesen, kann mich aber nicht mehr ganz genau an. Ich glaube, teilweise soll er bebaut werden mit Wohnungen.
Auf jeden Fall eher keine Bebauung, sondern sowas Ähnliches wie Tempelhof zum Beispiel. Also auf jeden Fall irgendwas für die Freizeit der Leute, halt der Bewohner von Berlin.
Vielleicht könnte es dort ein großer Spielplatz aufgebaut werden oder einen Park.
Ich hoffe, dass da vielleicht billige Wohnungen hinkommen, also die man auch bezahlen kann und nicht wieder so teure, die sowieso sich niemand leisten kann. Ja.
Tja, da sind wir schon mittendrin in den Wünschen der Berlinerinnen und Berliner. Was sagen Sie denn, ist davon realistisch umzusetzen beziehungsweise sogar schon in der Planung?
Ja, wir planen schon seit 2008. Es gab 8 Standortkonferenzen, wo wir die Berliner und Berlinerinnen genau das gefragt haben. Was wollt ihr machen? Und das ist auch alles in die Planungen eingeflossen. So haben wir zum Beispiel die Straßen, die sind eben nicht mehr für die Autos, sondern die sind für die Menschen. Es wird ein autofreies Quartier, das Schumacher-Quartier. Und da haben wir zum Beispiel Aneignungsflächen. Da gibt's dann Flächen auf der Straße, wo die Menschen selber entscheiden können, was sie da machen, ob sie da was pflanzen wollen, Beete anlegen oder einfach nur mal eine Tischtennisplatte hinstellen. Also es wären ganz andere Straßen in diesem Modellquartier. Nämlich das ist das, was wir in Tegel machen. Wir machen ein Modellquartier für Städte der Zukunft und wir wollen ausprobieren, was wir im Zeichen des Klimawandels denn auch anders machen müssen. Und wir müssen anders bauen mit anderen Materialien. Wir müssen andere Straßen bauen. Es darf nicht mehr so viel Individualverkehr geben. Und all diese Dinge, wir planen eben auch für Tiere. Und wir haben ein vollkommen eigenes energetisches Netz, was wir im Quartier denken können und. Also Sie sehen schon, wir haben ganz viel vor. Aber ja, es ist schon auch ganz viel geplant.
Mhm. Wie ist denn das aus städteplanerischer Sicht? Also sind Sie da jetzt Fan von dem, was Sie gerade gehört haben von Frau Sack? Oder sagen Sie, Herr Kohl, nee, also da müsste man ja ganz anders nochmal disruptiv ran.
Nee, alles prima. Die Stadtplaner und Architekten eigentlich weltweit, denen ist schon seit langer Zeit bewusst, dass wir viele Dinge grundsätzlich anders planen müssen. Und wir sind als Gesellschaft weltweit dermaßen verzogen durch die Präsenz des Individualverkehrs. Und wir werden, so höre ich das auch beim Schumacher-Quartier, andere Räume zwischen den Gebäuden brauchen, ja, damit hoffentlich dann die nächste Generation einen anderen Begriff davon hat, was Stadt wieder sein kann. Das ist also eine zentrale Aufgabe aller derer, die mit Städtebau beschäftigt sind.
Es sind aber viele andere Dinge auch, die zu einer Bauwende gehören. Und das ist zum Beispiel das System der Schwammstadt. Wir haben 3000 Jahre Häuser so gebaut, dass wir ganz schnell das Wasser ganz dunkel in irgendwelche Kanäle leiten. Auch das wollen wir anders machen in Tegel. Und wir sagen, nee, das Wasser steht auf den Dächern. Das hängt an der Fassade, weil die wird begrünt. Und das steht dann auch nochmal wieder im Hof. Und warum? Weil das Wasser in die Verdunstung muss, gar nicht in die Versickerung. Das Wasser muss in erster Linie wieder in den Kreislauf gebracht werden. Und das ist auch was ganz Neues. Wir haben dann Abwasserbecken, wir haben Becken, wo für Jahrhundertregen dann das Wasser stehen kann. Und dann sind wir wieder bei der Straße oder in den Plätzen, die sind so konzipiert, dass sie trocken und nass fallen, ne? Je nachdem, wie die Situation ist. Aber das Wasser kann da auch mal überall stehen.
Okay, das ist ja ein Problem, was wir in den letzten Jahren in Berlin doch häufiger abbekommen haben. Starke Unwetter, dann gab es viel Regen, dann standen plötzlich wahnsinnig viele U-Bahnhöfe oder Unterführungen unter Wasser. Selbst irgendwie die Stadtautobahn, da bin ich einmal dran vorbeigefahren, da hat es geregnet. Ich dachte, da komme ich mit meinem Auto gar nicht mehr durch. Das hätte schwimmen können müssen an der Stelle. Und da gibt es eben auch Ideen, die kann man so jetzt in Tegel umsetzen, weil dort eben die Möglichkeit ist, ja, vielleicht ein bisschen wie mit auf einem weißen Blatt Papier erstmal neu zu malen. Ist es etwas, was wir in die restliche Stadt übertragen können, Herr Kohl?
Also in die restliche Neubaustadt oder Verdichtungsstadt, ja, sogar verpflichtend. Tegel betreffend spekuliere ich jetzt, dass das Entscheidungen waren, die eigentlich der Gesetzgebung vorgegriffen haben, weil ich glaube, seit 3 Jahren ist es ja gar nicht mehr erlaubt, eben die anfallenden Regenwässer gleich in die Kanalisation verschwinden zu lassen. Was, wenn ich das einfügen darf, noch vor 20 Jahren, als wir noch von den schrumpfenden Städten gesprochen haben, wiederum anders war, weil dort waren plötzlich die existierenden Kanäle auszutrocknen, weil es plötzlich zu wenig Bespülung gab. Ja. Und jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, ist das verpflichtend. Das heißt, die vorher angesprochenen Grünflächen, die jetzt der Laie, der Bürger immer noch glaubt, das sind so Parks und Wiesen, werden zwangsläufig auf die Dächer wachsen. Also von oben betrachtet wird in Zukunft die neue Stadt sowieso noch grüner sein, als sie es war. Und da gibt es auch große technologische Entwicklungen. Das hätten wir vielleicht vor 15 Jahren noch gar nicht so richtig bauen können, materialmäßig. Mhm. Das ist also schon sehr interessant. Und auch die Bevorratung sozusagen mit heimischem Gemüse, würde ich mal so sagen. Übrigens ganzjährig, es gibt auch Wintergemüse. Das funktioniert sozusagen tatsächlich. Es gibt also so viele Unternehmen, Startups und also Firmen, junge Firmen, die sich mit diesem Urban Farming, wir sollten das gar nicht mehr Urban Gardening nennen. Mhm. Also Urban Gardening ist immer noch so ein bisschen Spaß. Ne? Mhm. Urban Farming ist schon deutlich seriöser. Und wenn wir dann auch noch den neuen Fachbegriff Vertical Farming dazu nehmen, wo also tatsächlich Lebensmittel produziert werden, ja, dann wird das sozusagen sehr, sehr interessant, dass durchaus eine gewisse Eigenversorgung von Quartieren absolut realistisch ist.
Okay. Und genau an der Stelle haben Sie ja auch nochmal angesetzt. Das habe ich vorhin so rausgehört. Es gibt Flächen, auf denen selber entschieden werden kann, jetzt für Tegel geplant, was dort passiert, ob es nun eine Tischtennisplatte ist oder eben vielleicht Urban Farming. Inwiefern können denn die Bewohnerinnen und Bewohner dort mitbestimmen? Gehen die da hin und stimmen ab über einen Zettel und sagen, hier möchte ich gerne eine Tischtennisplatte haben? Oder wird das irgendwie über ein bestimmtes Tool stattfinden? Wird es da Sitzungen geben? Wie wird das ablaufen?
Ja, das müssen die Bewohner dann untereinander ausdealen. Das ist so. Wir sind ja hochdigitalisiert. Wir haben einen digitalen Zwilling gebaut. Und dann gibt es sicher Methoden, wie man sich überlegt, wie man diese Aneignungsflächen dann in kleinen Gruppen gemeinsam nutzt. Aber dieses Modell, was Herr Kohl eben gesagt hat, auch das wollen wir ausprobieren. Wie sieht aus, wenn man in der Stadt wohnt in Zukunft und völlig autark ist, also eben genau selber anbaut und man versucht dann im Block selber sozusagen seine Nahrungen weitestgehend zu pflanzen. Und das dieses Farming-Konzept, auch das wollen wir in Tegel im größeren Maßstab, noch nicht jetzt auf allen Blocks, aber in einzelnen Blocks ausprobieren. Und das ist überhaupt unser Ansatz, sehr viel Modelle für die Zukunft auszuprobieren und dann kann man immer wieder nachjustieren und gucken, was müssen wir machen. Aber wir müssen alles, was irgendwie möglich ist, machen. Wir müssen anders bauen, ne? Aus anderen Materialien. Da hatte ich ja jetzt den Prozess aufgesetzt, dass wir die Ganztegel aus Holz bauen, nicht nur das Schuhmacherquartier, dass wir wirklich eine Holzstadt werden im Wald. Und da sind wir auch bei dem Anfang mit den verschiedenen Kiezen. Also wird Tegel ein besonderer Ort, nämlich alles aus Holz gebaut. Und dieses Holz, das kommt alles aus den Berliner Forsten. Und keine Angst, die Forsten bleiben bestehen, aber die werden verbessert. Nämlich wir holen die Kiefer raus, wir werden mit Laubbäumen nachpflanzen. Und allein dieses Holz, was wir aus den Berliner Forsten holen, damit kann man ganz Tegel als Holzstadt errichten.
Mhm. Auch ja ein alter und dann doch wieder auch neuer Baustoff, dieses Zuwenden zum Holz. Welche Versprechungen machen Sie sich davon?
Naja, das hat alles mit unserer Aufgabenstellung zu tun. Es wurde ja gesagt, auch die Wünsche der Hörer, wir wollen kostengünstigen Wohnraum bauen, das ist sehr wichtig, aber ja, wir müssen auch klimagerechten Wohnungsbau machen. Und deswegen müssen wir uns genau überlegen, wie bauen wir, wo kommt das Material hin, wo geht es wieder danach hin, was sind das für Baustoffe und diese ganzen Prozessketten, die muss man mitdenken. Und das haben wir jetzt hier für Tegel mal exemplarisch gemacht. Und das ist unsere Antwort auf einen kostengünstigen und klimagerechten Wohnungsbau.
Jetzt ist ja Tegel gerade bei den Berlinerinnen und Berlinern ja ein sehr emotionales Projekt insgesamt gewesen, den Flughafen zu schließen. Da gab es
bei
viele.
Mir auch.
Ja. Was war Ihre Emotion?
Ich bin leider, muss ich zugeben, meine Kinder schimpfen mich dafür. Ich bin bis vor 10 Jahren sehr viel geflogen, also beruflich. Ja. Und ich habe ziemlich in der Nähe von DXL gewohnt. Ich habe morgens, ich bin immer um 6.05 Uhr geflogen. Mhm. Und ich habe tatsächlich von meiner Haustüre bis in die Parkgarage 10 Minuten gebraucht. Und das war so fantastisch. Und ich habe mich leider dann über jede Verlängerung des Flugbetriebs gefreut. Also.
Ja, also das spiegelt ja aber das wieder, was ganz viele Berlinerinnen und Berliner über diesen Flughafen denken. Und wie ist denn da zum Beispiel der Anspruch zu sagen, wir erhalten bestimmte Teile? Gibt es vielleicht sogar Denkmalschutz auf gewisse Teile der Gebäude, die dort ja stehen? Oder wird das alles über Bord geworfen und wir machen neu und machen da auch Holz hin?
Nein, der Flughafen Tegel, das ist ja unser Herzstück. Mit dem haben wir angefangen. Ne? Das Oktagon, allen bekannt als das Hauptgebäude des Flughafens, das bleibt stehen. Da gab es eine Ausschreibung, das hat die Hochschule für Technik gewonnen und da wird eine Universität oder die Hochschule für Technik eben einziehen. Und außenrum gibt es ein Riesengewerbegebiet, auch ein Industriegebiet, da sind wir sehr stolz. Und so, dass die Idee ist, sie studieren in Tegel, sie gründen dann ein kleines Start-up und dann sind sie wahnsinnig erfolgreich und dann bauen sie sich ihre Industrie und all das können sie bei uns in Tegel machen und das nennt sich die Urban Tech Republic. Das wird ein Arbeitsplatz für 20.000 Menschen und es geht eben um die Verknüpfung, um Wissenschaft, Forschung, und auch eben Industrie. Das ist uns ganz wichtig und, ja, das wird ein Zukunftsort und wir beschäftigen uns mit den Technologien der Städte der Zukunft.
Jetzt muss ich sagen, ich habe leider mit dem Projekt gar nichts zu tun, freue mich aber, Frau Sack heute kennengelernt. Nee, wollte ja auch jetzt appellieren, weil jetzt ist gerade gesagt worden, Gewerbe und Industrie und da könnte sozusagen bei dem Wohnungssuchenden, der dann noch kostengünstigen Wohnraum sucht, plötzlich die Alarmglocken stehen. Also, oh, da wird der Industrie und Gewerbe. Aber das ist gerade das Interessante, weil die Art Gewerbe und Industrie, die wir jetzt kennen, die dort sitzt, ist letztlich wird das nicht anders aussehen wie das Tonstudio hier. Also überall Bildschirme, Laptops, also ein Großteil unserer Arbeit wird ja in Büros errichtet. Und gerade dann eben diese absolute Nähe zwischen Arbeiten und Wohnen, wobei natürlich, es wird nicht so sein, dass jeder, der dort wohnt, dort arbeitet und auch jeder, der wird dort wohnen. Aber statistisch besteht diese Möglichkeit und das ist sozusagen, glaube ich, die große realistische Wende in unserem Weltgeschehen, dass dadurch tatsächlich Wohnen und Arbeiten in absolute Nähe rücken kann, weil es wird kein Lärm mehr gemacht, es wird nicht mehr, es kommt kein Rauch mehr oben raus und so weiter. Ja. Wir haben nicht mehr Verhältnisse, wie sie Marx und Engels in Manchester angeprangert haben, sondern es kann wirklich zusammenwachsen. Dadurch wird es hoffentlich perspektivisch weniger Individualverkehr geben müssen. Und alles das zusammengedacht, dann auch noch mit unserer negativen Corona-Erfahrung, die so gesehen städtebaulich eine positive ist, weil wir merken, was plötzlich geht und gehen kann und gehen muss. Da liegt wirklich eigentlich die Chance, dass die Quartiere, die in Zukunft gebaut werden, nicht nur in Berlin, sondern eigentlich überall, davon profitieren werden und tatsächlich zu einem anderen gesellschaftlichen Lebensstil zu kommen.
Sie haben es gerade angesprochen, in der Pandemiezeit haben wir plötzlich angefangen, anders zu arbeiten, uns anders in der Stadt zu bewegen, weil wir es mussten. Auf der anderen Seite ist Berlin eine Stadt, in der wir gut und gerne auch mal 1,5 Stunden zur Arbeit brauchen und wieder zurück. Wie sieht denn das aus? Ich meine, Tegel ist da jetzt die Chance, das alles gut nebeneinander aufzubauen. Aber für ganz Berlin betrachtet, gibt es Möglichkeiten, da städteplanerisch so ranzugehen, dass man sagt, diese Wege können wir verkürzen?
Ja, ich würde hoffen, dass das geht, weil eingangs haben wir über Groß-Berlin gesprochen, 1920, und damals, vor 100 Jahren, wurde die S-Bahn erfunden. Also wenn diese, ich sag mal, Altvorderen nicht so vorausschauend gewesen wären, würde die Stadt heute nicht mehr funktionieren. Mhm. Und das ist die Aufgabe, vielleicht auch an die Politik, die heutigen Planer großzügig denken zu lassen und nicht kleinteilig, weil sonst werden unsere Städte vielleicht in 100 Jahren nicht mehr den Anforderungen in der Zukunft gerecht. Mhm. Wir haben in unseren neuen Städten bislang nicht die Zukunftsoptionen, wie es die Gründerzeit noch hatte.
Also fordern Sie eigentlich bei diesem ganzen Plan und allem, was ab jetzt passiert, wie so einen kleinen Zukunftspuffer?
Ja, ich würde das wirklich mit dem Begriff Großzügigkeit umschreiben,
ja,
weil wir wissen nicht wirklich, was in 20 und 50 Jahren kommen wird. Und das Phänomen, dieses Zauberwort nachhaltige Stadt darf sich bitte nicht darin zum Ausdruck kommen, dass man diese Stadt oder diese Bauten ja abreißen und recyceln könnte. Dann ist die Aufwendung der Energie wieder null. Ich habe für mich selber den Begriff Beständigkeit also definiert. Also wir müssen beständige Städte bauen, die auch in Zukunft funktionieren. Und hinsichtlich der Beständigkeit ist, glaube ich, Holz auch ein wertvoller Baustoff, weil er ja zumindest in Teilen ersetzt werden oder ausgetauscht oder ergänzt werden kann, umgebaut werden kann. Das ist natürlich mit Holz viel, viel einfacher, als es mit Stahl und Beton jemals gewesen ist.
Ja, also da vielleicht auch, ja, genau, großzügiger und freier zu denken und vielleicht auch eine Zukunft mit einzuplanen, die auf uns alle zukommen wird. Da können wir uns nicht gegen wehren. Um nochmal auf Tegel zurückzukommen, wir hatten eine Äußerung von einer Hörerin bekommen. Ich habe es ein bisschen nachfühlen können und würde die Ihnen gerne mal vorspielen.
Also ich höre eigentlich jeden Tag Radio, lese auch Zeitungen ab und zu und da ist mir jetzt noch gar nichts bekannt, was da gemacht werden soll.
Das war eine Antwort auf die Frage, weißt du, was in Tegel passieren wird? Wie können Sie sich das erklären? Sie haben ja gesagt, Sie sind seit 10 Jahren in der Planung und irgendwie kommt das über die Medien gar nicht an. Was ist da passiert?
Naja, da müssen Sie bedenken, dass Tegel ja bis vor kurzem noch in Betrieb war. Wir haben am 5. August 2021 die Schlüssel übergeben bekommen und da ist ja noch nicht so viel Zeit seitdem vergangen, aber seitdem sind wir auf Hochtouren am Machen. Wir sind in der Kampfmittelberäumung. Wenn man jetzt an Tegel vorbeifährt, dann sieht man die vielen Sandhäufen, wo wir eben Kampfmittelberäumung und das Gelände sozusagen bereiten dafür, dass die Bauprozesse beginnen. Und wir haben eben sehr viel Planung gemacht und die ist jetzt fertig.
Ja? Darf ich einmal kurz fragen, Kampfmittelbereumung, das klingt ja super spektakulär für einen Menschen, der jetzt nicht ganz so in der Materie ist. Was bedeutet das, was Sie da machen?
Naja, das war ja mal ein Truppenübungsplatz noch vor dem Ersten Weltkrieg und dann im Ersten und Zweiten Weltkrieg findet man auch so die ein oder andere Munition und die müssen wir eben rausholen. Das macht man bei jedem Baugelände, dass man natürlich guckt, wie sieht's aus unter der Erde. Und das ist das, was wir im Moment machen. Und leider finden wir da wesentlich mehr als erwartet.
Oh ja. Okay.
Aber alles gut. Wir sind dabei, das rauszuholen. Ja, und jetzt sind sozusagen die Planung, die Theorie ist geleistet und jetzt fangen wir an, dieses Jahr im September mit den ersten Verfahren, mit den Konzeptverfahren. Es wird ja alles gemeinwohlorientiert, Wohnungen für Studierenden kommt dorthin. Und das geht jetzt alles an den Start, so dass wir denken, dass wir 2025 anfangen mit dem Bauen.
Spätestens dann werden wir es auch richtig mit unseren eigenen Äuglein angucken
können. So ist es, ne? Weil bis vor kurzem waren die Flugzeuge noch da und auch die Hochschule für Technik wird 2027 schon einziehen. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass es in großen Schritten jetzt voll dran geht.
Jetzt sind wir ja in Berlin. Ich lege mal den Finger in die Wunde, die wir alle bei Flughäfen und Bauprojekten verspüren. Das ist ja ein straffer Plan. So, bis 2027 zieht die Hochschule da ein.
Naja, wir hatten ja Zeit, uns gut vorzubereiten.
Ja. Also da sind Sie voller Zuversicht und sagen, das wird auf jeden Fall.
Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir von allen unterstützt werden und dass wir dringend, ne, wir müssen überlegen, was wir mit den Städten machen. Deswegen sitzen wir ja heute hier, Stadt im Wandel. Wie kann das gehen? Wie können wir anders planen und bauen? Und dafür braucht es ganz dringend dieses Projekt als ein Modellquartier, wo wir sagen, wir probieren hier Dinge aus, anders zu machen.
Mir gefällt an diesem Ansatz so gut, dass Sie auch ständig betonen, wir probieren das aus und sind jederzeit bereit, etwas nachzujustieren. Also ich glaube, dass da auch gerade Ihr Gedanke, Herr Kohl, nochmal aufgegriffen wird, eben für die Zukunft Sachen ändern oder anpassen zu können, eben nicht alles in Stein gemeißelt dort aufzubauen. War das ein Grundgedanke, direkt schon beim Plan, dass man sagt, wir versuchen alles so zu organisieren, dass wir jederzeit anpassen können? Sind daraus bestimmte Entscheidungen auch entstanden?
Wenn ich das kurz versuchen kann, von meiner Warte zu beantworten, ich denke bei der Erfahrungssuche gar nicht so sehr die Gebäude selber, weil sozusagen der Bedarf des Bewohners, Bad und Küche zu ändern, ist nicht so groß. Mhm. Was wir insgesamt lernen müssen, ist ein neuer Umgang mit dem Raum, der zwischen den Häusern entsteht. Ja.
Was gibt es denn, was wir uns vielleicht als, also so toll Berlin auch ist, an anderen Städten noch abgucken können?
Naja, es werden in den letzten Jahren fast schon inflationär, ne, wird Barcelona genannt. Barcelona Grid, also Barcelona Raster, Barcelona Blockstruktur, die aus anderen Gründen im 19. Jahrhundert entwickelt wurde, hervorragend geeignet ist, um zum Beispiel immer 9 Blöcke zusammenzuschließen. Und dieses Cluster aus 9 Blöcken ist das im Wesentlichen verkehrsfrei. Also das sind eigentlich ein historisch gewachsene Idee. Da besucht man Barcelona, hat das gleich mal kapiert. Ne? Paris wird natürlich viel zitiert. Die haben eine sehr progressive Bürgermeisterin, ja, die halt auch angefangen hat, den innerstädtischen Verkehr rigide einzubremsen, und die Erfahrung dieses quasi nicht Vorstellbaren sind sehr positiv.
Haben Sie noch etwas, wo Sie sagen können, ja, das haben wir bei einer anderen Stadt abgeguckt, das hat uns da gut gefallen, das würden wir gerne genauso umsetzen?
Ja, wir sind natürlich in engem Kontakt mit allen anderen Städten und gucken uns da vieles ab oder haben uns schon vieles abgeguckt. Wir fahren zusammen mit Frau Giffey, der Bürgermeisterin, nach Paris, um das, was Herr Kohl eben erzählt hat, uns live anzugucken. Wien hat ja auch einen Flughafen, Aspern, der ja auch schon seit Jahren sozusagen bebaut wird. Auch da sind wir in ganz engen Kontakt. Das sind eben kleine Konzepte, wie baut man zum Beispiel diese Sickerflächen auf oder so. Aber da sind wir in engen Kontakt. Auch in München gibt's ja ein Holzquartier, das zeitgleich mit uns angefangen hat, jetzt schon bewohnt wird. Da können wir viel voneinander lernen, und wir hoffen natürlich auch, dass Tegel ein Vorbild wird für andere Städte, auch was unser Low-Ex-Netz betrifft oder so, dass wir Dinge probieren, die dann wieder andere von uns lernen können.
Das finde ich alles super spannend und ganz viele interessante Thesen. Wollen wir jetzt zum Abschluss noch einmal kurz versuchen, wenn wir Berlin in der Zukunft betrachten, gerne bei Ihnen, Frau Sack, auch speziell aus der Perspektive von Tegel, was sind so, ja, vielleicht die 3 Stichpunkte, wohin wird sich die Stadt entwickeln? Wir starten mal bei Ihnen, Frau Sack.
Na, das eine war eben die Mobilität, wo wir sagen, die muss ganz anders werden. Das zweite sind die Bauprozesse, wo ich sage, wir müssen ganz anders bauen, in ganz anderen Methoden, stark digitalisiert übrigens in der Vorfertigung, so dass es auf der Baustelle dann viel schneller geht und auch einfacher. Und das dritte sind vielleicht viele kleine Themen, wie ich angesprochen habe, jedes im Kleinen dann auch sehr groß, wie Animal-Aided Design. Wir planen nicht nur für die Menschen, sondern auch für die gesamte Umwelt, auch für die Tiere. Wir planen das Wasser ganz anders mit. Wir haben ungefähr 200 Einzelerfindungen, die möchte ich Ihnen jetzt nicht alle aufzählen. Aber es sind viele, viele kleine Dinge, die dann die Stadt der Zukunft oder die gewandelte Stadt verändern werden.
Und bei Ihnen, Herr Kohl?
Ja, zum einen gehen wir davon aus, würde ich gar nicht sagen hoffen, sondern gehen wir davon aus, dass Berlin nach wie vor eine Stadt der Kieze bleiben wird und eben auch Tegel in dem Fall ein weiteres Kiez davon wird. Allgemein plädiere nicht nur ich, sondern die ganze Bauwirtschaft, um deutlich mehr zu bauen, und zwar überall in der Stadt. Es muss viel mehr nachverdichtet werden. Und nicht, dass ich die Anwohner missachtet lassen möchte, aber die Stadt muss viel mehr an die zukünftigen Bewohner denken, die ja unsere Städte brauchen. Ja, und dazu muss in der Stadt nachverdichtet werden, ohne dann wieder jedem Investor Böswilligkeit zu unterstellen, wenn er denn nachverdichten möchte. Wenn nämlich mehr gebaut wird, und zwar überall, dann wird für alle mehr gebaut. Und weil in den letzten Jahrzehnten und Jahren tendenziell weniger gebaut wird, wird natürlich immer selektiver gebaut. Und es wird am Ende heute nur gebaut für den, der es sich leisten kann. Ja. Und dadurch werden die sich beklagen müssen, zu Recht, immer mehr ausgesondert. Und das ist eben eine falsche Haltung, die darin liegt, dass zu wenig gebaut wird.
Also sind, Mietprobleme eigentlich Probleme des zu wenig Bauens?
Ja, also nach meiner Wahrnehmung hundertprozentig. Und jetzt als Architekt, Stadtplaner, der sich wirklich mit neuen Quartieren, seitdem ich 30 Jahre alt bin, beschäftigt, ich fühle mich auch angegriffen, wenn behauptet würde, dass ich und mein Büro nicht bezahlbaren Wohnraum planen und bauen würden. Ich mache seit 30 Jahren nichts anderes, als versuchen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zu bauen. Das braucht eben erschwingliche Grundstücke. Und es braucht eben durchmischtes Bauen für alle Gruppen, damit die Stadt eben durchmischt bleibt und dadurch kiezig bleibt.
Mhm. Und abschließend noch ein großes oder spezielles Phänomen, das wir in Berlin haben. Ich sag mal, in der Gegend der Bergmannstraße, da werden ja wahnsinnig viele Projekte ausprobiert. Da gibt es diese spannenden Sitzgelegenheiten, die dann irgendwie doch auch, da soll auch mal ein Baum mit dran oder irgendwas. Dann werden da auf einmal Findlinge hingerollt, die kommen dann wieder weg. Da werden grüne Punkte auf die Straße gemalt, dann kommen die wieder weg. Sind es so Testballons oder haben die da versucht, irgendwie mal die absurdesten Theorien auszuprobieren? Wie schätzen Sie die Lage einfach im Bergmann-Kiez aktuell da ein?
Ja, man muss sagen, wir haben genauso, Herr Kohl hat es gesagt, es gibt den Papst der Fahrradwege und das ist Jan Gehl. Und wir haben auch in Berlin eine Planung von Jan Gehl, dass die bei uns jetzt etwas merkwürdig umgesetzt wurde und vielleicht im Januar aufgebaut und dann im März wieder abgebaut, weil man gesagt hat, wird nicht benutzt, war halt leider Winter. Nur das sind ein so Berliner Phänomene. Mhm. Aber dass wir ausprobieren müssen, das ist ganz klar und das sind schon die richtigen Wege. Und wie gesagt, an der Planung lag es in diesem Fall nicht, sondern vielleicht eher an der Umsetzung.
Mhm. Okay, dann vielen Dank für die Zeit von Ihnen beiden, für die wahnsinnig vielen neuen Perspektiven, Informationen. Also jetzt könnt ihr wirklich nicht mehr sagen, ihr wisst nicht, was in Tegel passiert. Ich glaube, das ist eins der spannendsten Projekte, was wir so in Zukunft beobachten können. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr Kritik äußern wollt oder vielleicht habt ihr Fragen, dann schreibt uns gern. Wir freuen uns echt über jede Mail an info@wir.berlin. Vielen Dank aber auch auf jeden Fall an euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es dann wieder eine ganz neue Perspektive auf unserer Stadt. Wir kommen vom, das sehen wir von außen in, wir gehen mal richtig in uns rein. Denn es wird um Folgendes gehen: Das Miteinander in der Gesellschaft und wie wichtig ehrenamtliches Engagement und Vereine für den Zusammenhalt, aber auch für jede und jeden Einzelnen von uns sind. Schaltet also auch da gerne wieder ein. Wir freuen uns auf euch.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Ab sofort überall da, wo es Podcasts gibt.